Im Namen des deutschen Volkes, ihr Geizzerfressene, ehrlose, feige Verräter, sind Karl Gördeler, Wilhelm Leuschner, Josef Wirmer und Ulrich von Hassel. Statt mannhaft wie das ganze deutsche Volk dem Führer folgend unseren Sieg zu erkämpfen, verrieten sie das Opfer unserer Krieger, Volk, Führer und Reich. Sie werden mit dem Tode bestraft.
Mit solchen Worten verkündet am 8. September 1944 der Präsident des Volksgerichtshofes, Roland Freisler, das Urteil gegen vier maßgebende Mitglieder einer geplanten neuen deutschen Regierung. Sie sollte nach der Beseitigung Hitlers Frieden schließen und den demokratischen Rechtsstaat wiederherstellen. Jene rechtsstaatliche Ordnung also, die 11 Jahre zuvor mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten zerstört worden ist. Die Ernennung Adolf Hitlers zum Kanzler des Deutschen Reiches am 30. Januar 1933 bedeutet mehr als ein normaler Regierungswechsel.
Wir sind heute die Herren von Deutschland. Und an dieser Tatsache wird nichts mehr geändert,
sagt in diesen Wochen der nationalsozialistische Reichspropagandaminister Josef Goebbels. Und in diesem Geist vollzieht sich die sogenannte nationale Revolution als schrittweise Aneignung der schrankenlosen Gewalt durch Gleichschaltung, Terror und Verfolgung. Seit dem 30. Januar 1933 verschwinden Hunderte von Menschen wegen ihrer politischen Gesinnung in eilig hergerichteten Konzentrationslagern und in den Gefängnissen. So hat es begonnen. Und Harald Pölchau, der Gefängnispfarrer von Berlin-Tegel, hat gesehen,
dass in den ersten Jahren auch wichtige, höhere politische, führende Gegner noch ins Gefängnis kamen. Deswegen habe ich gerade in meinem Gefängnis Tegel im Jahr 33 und 34 eine ganze Reihe verantwortlicher Sozialdemokraten und Kommunisten im Gefängnis gehabt. Das wurde dann etwas anders, von 35, 36, 37 ab, wo die Strafen immer härter wurden.
Am 23. März 1933, bei der Reichstagsdebatte zum Ermächtigungsgesetz, hört das deutsche Volk für 12 Jahre und zum letzten Mal die Stimme der Opposition über den Rundfunk. Der sozialdemokratische Parteivorsitzende Otto Wels erklärt:
Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt.
Darauf antwortet Hitler:
Sie sind wehleidig, meine Herren, und nicht für diese heutige Zeit bestimmt. Wenn Sie jetzt schon von Verfolgungen sprechen, was ist Ihnen geschehen? Sie sitzen hier und geduldig hörte man Ihren Redner an. Den Mut, uns auch anders mit Ihnen auseinanderzusetzen, denn hätten wir wahrhaftiger Gott gehabt.
Diese andere Auseinandersetzung ist in Wirklichkeit schon seit Wochen in vollem Gange. Das verraten auch die Worte von Hermann Göring noch in der gleichen Reichstagssitzung. Zunächst streitet er ab:
Nichts ist Ihnen geschehen.
Aber dann gibt er zu,
dass da und dort endlich einmal diesem und jenem die Galle überging. Ja, meine Herren, Sie können hier nicht auftreten und Namen nennen von Leuten, die so genannt verschwunden sind und umgebracht wurden. Damals, als verschiedene Abgeordnete von Ihnen in Schutz abgenommen wurden, danken Sie mir, dass ich Sie in Schutz abgenommen habe.
In den folgenden Monaten verlieren bei der sogenannten Gleichschaltung des öffentlichen Lebens Zehntausende Amt und Stellung. Und am 14. Juli 1933 nimmt die Verkündung des nationalsozialistischen Einparteienstaates jeder anderen politischen Richtung das Daseinsrecht. Opposition wird zur gesetzwidrigen, zur staatsfeindlichen Tätigkeit. Am 30. Juni 1934 säubert Hitler seine Partei durch die Ermordung Röhms und zahlreicher hoher SA-Führer wegen angeblichen Verrates. Bei dieser Gelegenheit werden führende christlich-konservative Politiker und zwei politisch einflussreiche Generale kurzerhand umgebracht.
Ich habe den Befehl gegeben, die Hauptschuldigen an diesem Verrat zu erschießen, und ich gab weiter den Befehl, die Geschwüre unter der inneren Brunnenvergiftung und der Vergiftung des Auslandes aufzubrennen, bis auf das rohe Fleisch.
Zu den Opfern dieses Ausbrennens der inneren Brunnenvergiftung gehören der ehemalige Reichskanzler und General Kurt von Schleicher, der konservative Schriftsteller Edgar Jung und der Leiter der katholischen Aktion, Ministerialdirektor Erich Klausener. Das Christentum wird als eine undeutsche, knechtische Religion bekämpft. Darum richten die katholischen Bischöfe am 20. August 1935 einen Hirtenbrief gegen Glaubensterror und Neuheidentum. Gegen den Totalitätsanspruch des nationalsozialistischen Staates setzt sich auch die vorläufige Leitung der evangelischen Kirche in mehreren Kanzelabkündigungen zur Wehr. Die Machthaber des Dritten Reiches antworten mit der schlagartigen Verhaftung von 700 evangelischen Pfarrern der bekennenden Kirche. Zu den unerschrockensten Predigern dieser bekennenden Kirche gehören die Pastoren Dietrich Bonhoeffer und Martin Niemöller. In der Annenkirche zu Berlin-Dahlem versammelt Martin Niemöller am 7. April 1937 seine Gemeinde zu einem Bittgottesdienst für die unschuldig Gefangenen und Verfolgten.
Das ist unsere Last, dass wir unausgesetzt Strolche, Volksfeinde und Landesverräter genannt werden und können's nicht wehren. Das macht das Leiden der Gefangenen und Ausgewiesenen so bitter, dass der Tenor dieser Stimmen immer wieder ist: Sie müssten gezüchtigt, sie müssten unschädlich gemacht werden zum Schutze von Volk und Staat. Wir lehnen es um der Wahrhaftigkeit und um der Ehrlichkeit willen ab, auch nur andeutungsweise von Vergehen und Schuld der Leute zu reden, die vergebens auf einen richterlichen Urteilsspruch nach dem für alle Volksgenossen geltenden Recht warten. Liebe Freunde, wir sind es der Christenheit schuldig zu sagen, sie rüsten sich wieder die Seele des Gerechten und verdammen unschuldig Blut, damit die Christenheit sich nicht irreführen lässt.
Drei Monate später wird Martin Niemöller wegen seiner mutigen Predigten für 8 Jahre und bis zum Ende des Dritten Reiches im Konzentrationslager verschwinden. Das ist die Zeit, in der der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Karl Friedrich Gördeler, von seinem Amt zurücktritt. Er tut es aus Protest gegen antisemitische Übergriffe nationalsozialistischer Stadträte. Gördeler hat in den ersten Jahren nach Hitlers Machtübernahme das schon unter Brüning ausgeübte, schwierige Amt eines Reichspreiskommissars weitergeführt. Unmissverständlich warnt er vor den aggressiven Lebensraumparolen der Partei, vor der unechten Blut- und Boden-Neubauernromantik, die in krassem Widerspruch zu den Lebensgewohnheiten und tatsächlichen Bedürfnissen eines exportorientierten Industrievolks von Weltrang steht.
Es ist vergeblich, wenn die Völker versuchen, sich auf Abwegen Erleichterung zu verschaffen. Diese Abwege bleiben Abwege und führen irgendwo in die Irre. Ich vermute, dass es hohe Zeit ist, dies zu begreifen und sich in dieser harten Erkenntnis um einen Tisch zu setzen, um die gebotenen Folgerungen zu ziehen. Wenn wenigstens einige Völker unbeirrbar und mutig zupacken, ist die Wiederherstellung einer vernünftigen, die freie Initiative des Einzelnen, ebenso wie die Eigenart jedes Volkes ausnutzenden Weltwirtschaft möglich. Wir stehen an einem für die Kultur entscheidenden Punkt der Weltgeschichte.
Hitler schiebt den unbequemen Mahner zur Seite. Im Bewusstsein seiner Macht kann er sich darauf berufen.
Wir haben die Menschen bei uns in Deutschland gewonnen, einige Verrückte, und es sind fast nicht sehr viele, und eine Anzahl von Verbrecher, das sind die mehreren, abgesehen. Und die sind nun einmal nicht zu bekehren, aber die genieren uns auch nicht. Mit den Leuten werden wir auch in der Zukunft genauso fertig, wie wir in der Vergangenheit mit ihnen fertig geworden sind.
Nach seinem Rücktritt von allen öffentlichen Ämtern wird Gördeler zum Kristallisationspunkt der weitverzweigten bürgerlich-konservativen und liberalen Opposition.
Wir stehen an einem für die Kultur entscheidenden Punkt der Weltgeschichte.
Denn Hitler will Lebensraum erobern zum Siedeln und vor allem zum Herrschen. Er weiß, wie weit er gehen kann.
Wissen Sie, ich gehe immer an die äußerste Grenze des Wagnisses. Aber auch nicht drüber hinaus. Da muss man nun die Nase haben, ungefähr zu riechen. Was kann ich noch machen, was kann ich nicht machen? Auch im Kampf gegen einen Gegner.
An die äußerste Grenze des Wagnisses geht Hitler im Sommer 1938. Die künstlich verschärfte Sudetenkrise soll ihm den Vorwand liefern für einen regelrechten militärischen Überfall auf die mit Frankreich verbündete Tschechoslowakei. Da fordert der Generalstabschef des deutschen Heeres, Generaloberst Ludwig Beck, die höchsten Truppenführer auf, diesen leichtfertigen Angriffsabsichten den Gehorsam zu verweigern.
Es stehen hier letzte Entscheidungen über den Bestand der Nation auf dem Spiele. Die Geschichte wird diese Führer mit einer Blutschuld belasten, wenn sie nicht nach ihrem fachlichen und staatspolitischen Wissen und Gewissen handeln. Ihr soldatischer Gehorsam hat dort eine Grenze, wo ihr Wissen, ihr Gewissen und ihre Verantwortung die Ausführung eines Befehles verbietet.
Als dieser Versuch, den Diktator durch eine Militäropposition zu bremsen, scheitert, tritt Beck auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise zurück. Unter seinem Nachfolger, General Franz Halder, reifen die ersten Pläne, Hitler durch einen Handstreich festnehmen zu lassen und seine Angriffsabsichten vor der Welt aufzudecken. Ausgerechnet jetzt weichen die Westmächte vor Hitlers Drohungen zurück. Der britische und der französische Regierungschef willigen am 30. September 1938 in das Münchener Abkommen ein. Und vor dem deutschen Volk erscheint Hitler als der erfolgreiche Beschützer unterdrückter Minderheiten und einmal mehr als der Wahrer des Friedens. Die Verschwörer müssen ihren Plan fallen lassen. Aber schon 11 Monate später entfesselt Hitler den Zweiten Weltkrieg. Alle Warnungen, alle Vermittlungsversuche waren vergebens. Hitlers innenpolitische Gegner stehen seit Kriegsausbruch vor einem wahrhaft tragischen Zwiespalt. Was sie nun gegen Hitlers Gewaltherrschaft unternehmen, gefährdet gleichzeitig Deutschlands Erfolgsaussichten im Kampf mit seinen äußeren Feinden.
Sie können einen Sieg nicht wünschen und noch weniger eine schwere Niederlage. Sie müssen einen langen Krieg fürchten und Sie sehen keinen wirklich realen Ausweg.
Notiert Ulrich von Hassel am 19. Oktober 1939 in seinem Tagebuch. Solange Hitlers Wehrmacht einen militärischen Sieg nach dem anderen erringt, finden die warnenden, die kritischen und anklagenden Stimmen nur vereinzelt Gehör. Aber die Gefängnisse und Konzentrationslager werden immer voller. 21.400 KZ-Häftlinge zählt die SS schon seit Kriegsbeginn. Todesurteile und KZ-Haft in Deutschland. Massenmorde in Polen. Während die siegreichen Truppen der Wehrmacht das Land besetzt halten, werden von Himmlers SS und Polizeiverbänden Polen und Juden zu Tausenden umgebracht. Als der Hauptmann Graf Schwerin von Schwanenfeld 1944 vor Freislers Volksgerichtshof steht, spricht er das unerschrocken aus.
Präsident, was ich an politischen Erfahrungen persönlich gemacht habe, hat für mich mancherlei Schwierigkeiten in der Folge gehabt, weil ich ja sehr lange für das Deutschtum in Polen gearbeitet habe und aus dieser Zeit heraus ein vielfaches Hin und Her in der Einstellung gegenüber den Polen praktisch erlebt habe. Das ist eine...
Aber nicht ein vielfaches Hin und Her, das Sie dem Nationalsozialismus zur Last legen.
Wesentlich gedacht an die vielen Morde.
Morde? Sie sind ja ein Schäbiolum! Hätten Sie unter der Gemeinheit... Ja oder nein? Zerbrechen Sie darunter?
Präsident,
auf meinem... Ja oder nein? Auf eine klare Antwort!
Nein.
Nein!
Und ein junger Generalstabsoffizier, der Oberst Helmut Stief, schreibt von einer Dienstreise durch Polen.
Da kann man nicht mehr von berechtigter Empörung über an Volksdeutschen begangene Verbrechen sprechen. Diese Ausrottung ganzer Geschlechter mit Frauen und Kindern ist nur von einem Untermenschentum möglich, das den Namen Deutsch nicht mehr verdient. Ich schäme mich, ein Deutscher zu sein. Diese Minderheit, die durch Morden, Plündern und Sengen den deutschen Namen besudelt, wird das Unglück des ganzen deutschen Volkes werden, wenn wir ihr nicht bald das Handwerk legen.
In diesem ersten Kriegswinter unternehmen Beck, Gördeler, Oster und ihre Freunde zahlreiche Versuche, die Befehlshaber an der Front für einen geschlossenen Widerstand gegen Hitlers militärische und politische Maßlosigkeit zu gewinnen. Aber
der eine will handeln, wenn er Befehl erhält. Der andere befehlen, wenn gehandelt ist.
So nennt es 3 Jahre später ein Freund Gördelers im Stabe des Generalobersten Fromm. Inzwischen handelt Hitler. Da ihm anfangs über Erwarten viel gelingt, werden seine Kriegspläne immer kühner, seine Eroberungsabsichten immer hemmungsloser. Im Frühsommer 1941 überfällt er die Sowjetunion. Goebbels nennt das Ziel mit zynischer Offenheit.
Wir wissen, dass wenn wir diesen Krieg gewinnen, dass sich dann unser ganzes Volk einmal so richtig an den Fettnopf der Welt setzen kann.
Das ist keine leere Phrase. Während Himmlers Einsatzgruppen und Vergasungslager ihr schauerliches Werk beginnen, werden in deutschen Heil- und Pflegeanstalten auf Anordnung des nationalsozialistischen Reichsärzteführers Tausende von Geisteskranken heimlich umgebracht. Da erstattet der Bischof von Münster, Clemens August Graf von Galen, Mordanzeige bei der Staatsanwaltschaft und entlarvt 10 Tage später, am 3. August 1941, in öffentlicher Predigt den wahren Charakter des Euthanasieprogramms als staatlich betriebenen Mord.
Wenn einmal zugegeben wird, dass Menschen das Recht haben, unproduktive Mitmenschen zu töten, dann ist der Mord an uns allen, wenn wir alt und altersschwach und damit unproduktiv werden, freigegeben. Es ist nicht auszudenken, welche Verwilderung der Sitten, welch allgemeines Misstrauen bis in die Familien hineingetragen wird, wenn diese furchtbare Lehre geduldet, angenommen und befolgt wird.
In direkten Eingaben an Hitler und seinen Innenminister protestiert auch der Senior der evangelischen Kirche, Landesbischof Wurm, gegen Euthanasieverbrechen, gegen den Mord an Kriegsgefangenen und feindlichen Zivilisten. Nur ihr großes Ansehen bei der Bevölkerung bewahrt diese hohen Geistlichen vor dem Schicksal von Hunderten von Pfarrern beider Konfessionen, vor Zuchthaus und Konzentrationslager. Dieses Ansehen schützt viele von ihnen selbst dann noch, als 1944 ihre Verbindungen zu Kreisen des Widerstandes vor dem Volksgerichtshof aufgedeckt werden.
Wir haben im Mörderputsch bisher folgende Namen: dem Jesuitenprovinzial von Süddeutschland, den Pater Rösch, den Jesuitenpater König, den Jesuitenpater Dell, den Bischof von Berlin, Graf Preisen, den Bischof von Fulda, Dr. Dietz, den Kardinal Faul, den Fürstbischof von Salzburg, den Landesbischof Wurm, den Konsistorialrat Gerstenmeier. Es sind sicher noch einige, die mir jetzt eben nicht einfallen. Was spricht dafür, dass gewisse Sympathien in kirchlichen Kreisen für den Verrat waren?
Von der Kanzel der Münchner Frauenkirche ruft der Erzbischof von München-Freising, Michael Kardinal Faulhaber, in seiner Allerseelenpredigt 1943 die Christen auf.
Und wo man und wann man in unserem Volk das Kreuz bekämpfen will und damit das Christentum treffen will, ist ein Sinnbild, das Kreuz ist. Dann müsst ihr aufstehen und Wache halten am Heiligen Kreuz. Wer das Kreuz aus unserem Volk nehmen will, ist ein Verbrecher am Volk. Wer die Botschaft vom Kreuz in unser Volk hineinruft, ist ein Wohltäter des Volkes.
So wenig sie auch sonst miteinander gemeinsam haben mögen, die vielen im Geheimen tätigen Widerstandsgruppen, von der konservativen und nationalliberalen Opposition über die Weiße Rose der Geschwister Scholl, über christliche und sozialdemokratische Gewerkschaftszellen bis zur sozialrevolutionär-kommunistischen Roten Kapelle, darin sind sie sich alle einig. Nach diesem tiefen politisch-moralischen Verfall kann Deutschland nur unter sozialen und religiösen Leitbildern von untadeliger Reinheit erneuert werden. Das ist auch die ideelle Brücke, auf der sich einflussreiche Sozialdemokraten und Konservative, Gewerkschaftler und Aristokraten, Juristen, Offiziere, Diplomaten, Theologen beider Konfessionen seit 1942 auf dem Gut Kreisau des Grafen Helmut James von Moltke zu gemeinsamen Beratungen über die Grundzüge der künftigen Staats- und Sozialordnung und später zur aktiven Teilnahme an Gördelers Regierungsplänen finden. Moltke schreibt:
Für uns ist das Nachkriegseuropa weniger ein Problem von Grenzen und Soldaten, von überladenen Organisationen und großen Plänen, als die Frage, wie das Bild des Menschen in den Herzen unserer Mitbürger wieder aufgerichtet werden kann.
Genau das bewegt die Studentengruppe um Professor Kurt Huber und die Geschwister Scholl, die in der Münchner Universität und auf Schwabings Straßen ihre Flugblätter mit dem Zeichen der Weißen Rose verbreiten. Leidenschaftliche Proteste gegen die Unsittlichkeit und Unmenschlichkeit der nationalsozialistischen Machthaber.
Erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. 330.000 deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltkriegsgefreiten sinn- und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. Wollen wir den niederen Machtinstinkten einer Parteiklique den Rest der deutschen Jugend opfern? Nimmermehr. Der Tag der Abrechnung ist gekommen, der Abrechnung der deutschen Jugend mit der verabscheuungswürdigsten Tyrannis, die unser Volk je erduldet hat.
Das ist das letzte Flugblatt der Weißen Rose. Wenige Tage später hat die Gestapo ihre Spur gefunden. Der Volksgerichtshof fällt die Todesurteile. Aber die Gärung wächst. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler beschäftigt zwar schon ein ganzes Heer von über 40.000 Aufpassern und Häschern. Wie sehr ihm der unterirdische Kampf der Widerstandskreise dennoch zu schaffen macht, hat er im August 1944 den Gauleitern der Partei berichtet.
Und dann kam allmählich, immer breitere Grundlage, die Tendenz, die hereingestreut wurde, der Krieg ist nicht mehr zu gewinnen. Es waren fanatische, möchte fast sagen, geisteskranke Defätisten und Pessimisten da. Fanatisch diese Meinung verbreiteten. Einen Höhepunkt nahm diese defätistische Welle im August des Jahres 1943, als der Badoglio-Verrat in Italien war und der Duce gefangen war, wo man so in diesen Kreisen spielte, wunderbar, Faschismus zu Ende, herrlich, herrlich. Duce verhaftet, könnte man nicht auch, Führer verhaften, wäre doch schön, wenn das dort geht, warum soll es bei uns nicht gehen? Dann wurde damals der Duce befreit. Wir haben dann, als ich Innenminister wurde, eine Anzahl Leuten das Köpfchen runtergelegt, dann wurde das also gleich ruhiger.